Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, so möchte ich Sie heute mal ansprechen, liebe Konfis, liebe Gemeinde. Die meisten von uns haben einen Bruder oder eine Schwester, vielleicht sogar mehrere. Und viele von uns haben sogar schon eigene Kinder. Und im Durchschnitt sind es 2. Die Statistik sagt zwar 1, noch etwas, aber ich glaube, in unserer Gemeinde dürfte 2 der Durchschnitt sein. Und wenn ihr Geschwister habt, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, dann wisst ihr bestimmt sehr gut, dass diese Geschwister anders sind als man selbst. In den meisten Fällen nerven sie vielleicht, aber manchmal sind sie doch auch ganz hilfreich und nützlich. Und im Großen und Ganzen genießt man es, glaube ich, nicht allein zu sein, sondern Geschwister zu haben. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch 4 Geschwister. Und wir, die wir Eltern sind und selbst Kinder haben, wissen das auch. Unsere Kinder sind unterschiedlich. Manchmal sind sie sich auch ähnlich im Aussehen oder auch in der Entwicklung stellt man Ähnlichkeiten fest. Aber ganz oft sehen wir eher die Unterschiede. Der eine ist schüchtern, der andere ist eher mutig und selbstbewusst. Der eine liebt Sport, der andere mag es lieber bequem. Der eine muss mit dem Kopf durch die Wand und der andere ist geduldig, kann Dinge aussitzen, sodass man es selbst nicht glauben kann. Unsere Kinder sind unterschiedlich und das ist auch gar nicht verwunderlich, denn auch wir als Ehepartner sind ja unterschiedlich und letzten Endes ist jeder Mensch ein Unikat, also unterscheidet sich vom anderen. Jesus hat seinen Jüngern und anderen Zuhörern damals auch ein Gleichnis, also eine symbolhafte Geschichte erzählt und ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Donnerstag, da haben wir uns im Konfirmandenunterricht ja auch mit Gleichnissen beschäftigt, vor allen Dingen mit einem Gleichnis. Und heute hört ihr gleich noch eins. Da geht es also um 2 Geschwister, es sind 2 Brüder und die waren auch sehr verschieden. Martin Luther hat diesen Text mit einem Titel überschrieben, als er die Bibel übersetzt hat. Und zwar hat er den Titel gewählt, Von den ungleichen Söhnen. Dieses Gleichnis finden wir beim Evangelisten Matthäus, interessanterweise nur bei ihm. Und auch in unserer Perikopenordnung, das ist die Ordnung, die die Predigtexte für jeden Sonntag vorsieht, da wurde dieser Text mal mit hineingenommen, dann wieder rausgeworfen. Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister und ich glaube, das liegt daran, weil er in seiner Absicht nicht gleich verständlich ist. Ich lese ihn uns vor in einer moderneren Übersetzung, also nicht die Luther-Übersetzung, sondern die Gute Nachricht, die ihr ja auch als Bibel jetzt geschenkt bekommen habt. Und da ist die Überschrift das Gleichnis von den beiden Söhnen. Dann sagte Jesus, was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte 2 Söhne. Er sagte zu dem einen, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwiderte der Sohn. Später aber überlegte er es sich und ging doch. Dasselbe sagte der Vater auch zu seinem anderen Sohn. Ja, Herr, antwortete der, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nun nach dem Willen des Vaters gehandelt? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus, und er gibt ihnen recht, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten werden eher in die neue Welt Gottes kommen als ihr. Der Täufer Johannes ist gekommen und zeigte euch, was ihr jetzt tun müsst, um Gottes Willen zu erfüllen. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Prostituierten haben ihm geglaubt. Aber ihr, nicht einmal als ihr das saht, also dass die Zolleinnehmer und Prostituierten ihm geglaubt haben, nicht mal als ihr das saht, habt ihr euch besonnen und ihm Glauben geschenkt. Ich will nochmal auf das Beispiel mit den Eltern und den Kindern zurückkommen. Wer von uns kennt das nicht? Eltern bitten ihre Kinder, das eigene Zimmer aufzuräumen. Dann gibt es Kinder, die sagen, ja, mache ich gleich. Aber dann passiert nichts. Und dann gibt es ein anderes Kind, das sagt vielleicht, ach nö, ich habe jetzt keine Lust, ich habe auch keine Zeit, ich habe was anderes vor. Und später am Abend entdeckt man, das Zimmer wurde doch irgendwann während des Tages aufgeräumt und man freut sich darüber. Jetzt ist genau die Versuchung dieses Gleichnisses, das nehme ich an dieser Oberfläche auch so zu deuten, und das habe ich auch als einen Satz auf der Folie dabei, besser ist es, erstmal Nein zu sagen und dann Ja, als erst Ja zu sagen und dann nichts zu machen. Es könnte jetzt so die Schlussfolgerung sein, dass ihr denkt, ach, ich sage lieber mal generell nein und wenn ich Lust habe, dann überlege ich es mir und mache es dann doch. Also das ist nicht gemeint mit diesem Gleichnis und das ist auch nicht der Hauptgedanke der Predigt, falls ihr gerade am Ausfüllen eures Gottesdienstberichtes seid. Das ist eine schöne Beobachtung, die Konfis schreiben meistens den ersten Satz der Predigt als Hauptgedanken auf. Heute müsst ihr ein bisschen länger durchhalten bis zum Ende und versuchen, den Hauptgedanken herauszufinden. Ja, was ist denn der Hauptgedanke dieses Gleichnisses? Der erste Punkt ist der, dass Jesus hier zwar von zwei Söhnen spricht, aber er meint eigentlich zwei Menschengruppen. Jesus meint mit diesen zwei ungleichen Söhnen, zwei Menschengruppen. Und das Tolle ist, das macht er ja gar nicht immer, er löst das Gleichnis selber auf. Er sagt nämlich zu den Schriftgelehrten und Ältesten, und das sind nämlich seine Ansprechpartner, und das ist wichtig zu bedenken, weil wenn wir glauben, dass er die Jünger direkt anspricht, dann wird es tatsächlich schwierig, das Gleichnis zu verstehen. Aber hier spricht er mit den Schriftgelehrten und Ältesten. Und er sagt zu ihnen, der Sohn, der erst Nein gesagt hat und dann aber es doch getan hat, das sind die Zöllner und die Prostituierten. Also eigentlich die Menschen, die in den Augen der Schriftgelehrten und Pharisäer Sünder waren, abtrünnige, schlechte Menschen. Es sind die, über die sich die Schriftgelehrten erhoben haben, die sie ausgestoßen haben aus ihrer Gemeinschaft. Es sind die, die auf den ersten Blick Gottes Gebote ablehnen, weil sie sich nicht daran halten, weil sie sich nicht daran ausrichten. Es sind die, die auf den ersten Blick ihren egoistischen Wünschen nach mehr Geld, mehr Liebe, mehr Ansehen nachgehen und sich dabei immer mehr in ihren eigenen Begierden verrennen. Das ist dieses Nein der Sünder und Abtrünnigen. Die Schriftgelehrten hingegen sind die Gruppe von Menschen, die sehr wohl wissen, was Gott will, und sie sagen es auch, sie predigen es. Und ich habe es schon erwähnt, zu ihnen spricht Jesus hier. Vorher, im Vers 23, wird uns nämlich davon berichtet, wie Jesus in den Tempel ging und mit den Ältesten und Schriftgelehrten debattierte. Er hat sie gelehrt. Und dieses Gleichnis gehört noch in diesen Zeitrahmen hinein. Also er ist immer noch im Tempel, er spricht immer noch mit den Ältesten und Schriftgelehrten. Und nun meint Jesus mit dem zweiten Sohn, der zuerst Ja sagt und dann doch nicht Gottes Willen ausübt, genau seine Ansprechpartner, die Schriftgelehrten. Er sagt mit anderen Worten, und er sagt es ja auch an anderen Stellen in der Bibel, in den Evangelien wird es uns berichtet, dass die Schriftgelehrten zwar an Gott glauben, sie glauben, Gott ist gerecht und man muss seine Gebote halten, aber für sie ist es oft nur ein äußerliches Ja. Sie beten so, dass sie von den Leuten gesehen werden, sie tragen die Schriftrollen vor sich her, gehen vielleicht täglich in den Tempel, weil sie wissen, das ist das, was Gott von uns verlangt. So sieht das Ja der frommen Pharisäer und Schriftgelehrten aus. Aber das, was Johannes, der Täufer, gelehrt hat, und auf den geht Jesus ja ein, das war nicht dieses leere und rein äußerliche, traditionelle Ja, sondern es war der Ruf zur Umkehr und zur Buße. Es war der Ruf, sich taufen zu lassen und mit der Taufe einen Wendepunkt im eigenen Leben zu markieren. Wirklich sein ganzes Leben an Gott auszurichten und Gott hinzugeben. Jesus tut hier etwas, was er ganz oft tut. Er hält nämlich den Schriftgelehrten mal wieder den Spiegel vor und zeigt ihnen, euer Ja ist nicht echt. Ihr steht nicht zu dem, was ihr den Leuten sagt und predigt. Es ist nur ein Ja aus Tradition, es ist ein Ja aus der Sehnsucht nach frommem Schein, nach einer Maskerade. Euer Ja ist nicht echt, weil ihr dabei aus dem Blick verliert, dass auch ihr der Gnade und Vergebung bedürft. Viele von uns wissen, was Gott will, und wir sprechen darüber. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn es drauf ankommt, wenn Gott uns in eine bestimmte Aufgabe ruft oder wenn es unbequem wird, es war ja Arbeit, zu der der Vater seine Söhne rief, Arbeit im Weinberg. Also manchmal hat man eben keine Lust, das zu tun, was Gott von einem fordert. Schon gar nicht dann, wenn es schwer wird, wenn es eng wird, wenn man Feinde hat, wenn Menschen gegen einen sind. Sind wir dann noch bereit, für ihn zu arbeiten? Wir lieben nicht immer unsere Feinde und wir sind auch nicht immer barmherzig. Auch wir verurteilen hin und wieder andere Menschen und grenzen sie aus. Wir reden manchmal fromm und gehen dann doch unsere eigenen Wege. Wir rufen Gott, du bist meine Quelle, und stillen unseren Hunger und Durst dann doch mit anderen Dingen, von denen wir hoffen, dass sie unsere innere Leere ausfüllen. Wir sagen ja, aber in der Tiefe unseres Herzens ist ein Nein. Wir sagen, wir glauben an Gott, aber wenn wir ehrlich sind, vertrauen wir doch nicht immer bis ins Letzte, dass er uns liebt und dass wir von ihm angenommen sind, so wie wir sind. Ich glaube, weil es mir selber oft so geht, dass wir ganz oft uns selbst verurteilen. Aber Gott verurteilt uns nicht mehr, weil wir aus der Gnade leben. Ich denke, das ist das Allerschwierigste und das Allereinfachste, die Botschaft zu begreifen, Gott liebt dich. Es ist so ein einfacher Satz, aber er ist so schwer zu fassen. Und es fällt uns besonders schwer, uns Gott hinzugeben, wenn er anders an uns oder in unserem Leben handelt, als wir es uns wünschen. Aber genau dann ist der Augenblick für dich, für sie, den wahren Gott zu erkennen. Dann nämlich zu sagen, ich bleib bei meinem Ja. Ich mache aus diesem vielleicht äußerlichen Ja ein echtes Ja. Ich glaube daran, dass du mich liebst, auch wenn ich es im Augenblick nicht sehe oder verstehe. Das Nein des zweiten Sohnes, das muss man ja sich mal überlegen, das ist ein Nein, das irgendwie aus einer Angst resultiert, doch zu kurz zu kommen, dass es doch irgendwie zu schwer wird, in dem Weinberg zu arbeiten. Da muss ja was in dem passiert sein, dass er, obwohl er erst Ja gesagt hat, es dann doch nicht macht. Was sind deine Gründe, dass du dich nicht an dein Ja hältst? Ist es die Angst, zu kurz zu kommen? Oder ist es die Angst davor, dass es zu schwer werden könnte in der Nachfolge? Oder ist es auch der Hochmut, dass wir denken, vielleicht weiß ich doch besser, wie ich glücklich werden kann in meinem Leben. Vielleicht hat Gott doch nicht den Überblick und die Kontrolle über alles. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Also der erste Sohn, der sagt erst Nein und dann Ja zu dem Auftrag des Vaters. Und hier, und das ist mit diesem Sohn, vergleicht Jesus die Gruppe der Zöllner oder auch Zolleinnehmer und Prostituierten, die zunächst nicht den Willen Gottes tun, die dann aber doch auf die Predigt von Johannes dem Täufer hören, die Buße tun für ihre Sünden und zu Gott umkehren. Und der zweite Sohn, der sagt erst Ja und tut dann aber doch nicht, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und diesen Sohn vergleicht Jesus mit der Gruppe der Schriftgelehrten und Ältesten, mit denen er im Tempel am Reden und Debattieren war, die zwar sagen, sie gehören zu Gott, also das ist das Ja, aber die dann nicht bereit sind, Buße zu tun und umzukehren, so wie Johannes es gepredigt hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo stehen wir, wo steht jeder Einzelne von uns, wo stehe ich, in welcher Menschengruppe finde ich mich wieder? Was will Jesus mir vielleicht mit diesem Gleichnis sagen? Und um das herauszufinden, ist es wichtig, nochmal auf den Antrieb zu schauen, warum der eine sich zunächst abwendet und dann doch umkehrt und warum der andere sich erst hinwendet und dann doch abkehrt. Ich denke, jemand, der offensichtlich ein Sünder ist, weil er etwas tut, wo alle sehen und wissen, das kann nicht Gottes Wille sein, ich glaube, der weiß das meistens auch selber. Wir denken nur immer, die wüssten das nicht und wir müssten es ihnen sagen. Meine Erfahrung ist die, dass Menschen, die auf Abwege gekommen sind in ihrem Leben, das sehr oft selber ganz gut wissen. Aber es ist natürlich auch schwer, das zuzugeben und darüber zu reden. Es ist ja ein Eingestehen von Fehlern, von einem Irrweg. Und das Schwierige ist, dass gerade moralische Sünden so offensichtlich sind. Und ich denke, gerade deshalb stürzen sich auch fromme Menschen genau darauf und zeigen mit dem Finger. Guck mal der, der hat seine Frau verlassen. Guck mal die, die hat sich scheiden lassen. Guck mal der, der lebt als Mann mit einem Mann zusammen. Guck mal die, die hat ständig neue Männer. Guck mal der, der betrügt doch die Leute, damit er mehr Gewinn macht. Guck mal die, die schaut nur aufs Äußere, nur auf ihr Aussehen. Es ist so leicht, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, die Sünde anderer zu erkennen. Und warum ist das so leicht? Weil unsere Augen natürlich nach außen schauen als allererstes und nicht nach innen. Es ist ein ganz natürlicher Automatismus im menschlichen Leben, dass wir natürlich erstmal wahrnehmen, was um uns herum so alles passiert. Und das, was uns direkt ins Auge fällt, darüber reden wir. Aber was gerade viele fromme Menschen, aber nicht nur fromme, auch andere, vergessen, ist, dass zum einen diese Menschen oft sehr genau wissen, wo sie stehen und ob das gut ist, was sie tun oder nicht. Und wenn jemand sich von Gott rufen lässt, dann ist es doch der, der weiß, ich habe Gott nötig. Ich brauche dich, ich brauche deine Liebe und deine Vergebung, Gott. Ohne dich weiß ich nicht weiter. Zu denen kommt Jesus und die Menschen ruft Jesus. Wer, wenn nicht ein Sünder, der sich seiner Schuld bewusst ist, hat Gottes Gnade verdient? Wer, wenn nicht ein Sünder? Nur die Sünder brauchen Gottes Gnade. Nur ein Sünder hat Gottes Gnade verdient. Und nur für Sünder ist Jesus am Kreuz gestorben. Und jeder, der diese Tatsache ablehnt, der lehnt letzten Endes nicht nur Jesu Botschaft ab, sondern auch die Botschaft von Johannes dem Täufer, der gesagt hat, kehrt um und tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es war auch eine der ersten Botschaften von Jesus. Kehrt um, bessert, ändert euer Leben, werdet ehrlich, aufrichtig vor Gott, nehmt die Gnade in Empfang und lasst euch durch Gottes Gnade verändern und erneuern. Und das Zweite, was uns und damals auch den Schriftgelehrten oft entgeht, ist die Tatsache, dass es auch unsichtbare Sünden gibt, die uns eben nicht ins Auge fallen, wie die offensichtlichen Sünden, die da heißen Hochmut, Stolz, Missgunst, ich gönne jemanden etwas nicht, ich bin neidisch, ich rede schlecht über jemanden oder ich denke schlecht über ihn, ich verurteile ihn oder sie in meinen Gedanken. Auch das sind Sünden, die der Vergebung bedürfen. Kein Mensch ist vor Gott aus sich selbst gerecht. Kein Mensch, kein Frommer und kein Atheist. Niemand. Nur wer erkennt, dass er Gottes Gnade nötig hat, nur wer erkennt, dass es besser ist, Gott zu gehorchen, das zu tun, was wir zu ihm sagen, als ihm den Rücken zuzukehren, der ist in Wahrheit demütig. Und da sind wir schon bei dem Hauptpunkt dieses Gleichnisses. Es ist nämlich die Reue und die Umkehr, die den ersten Sohn vom Nein zum Ja treibt. In der guten Nachricht wird das gar nicht so deutlich, die ich vorhin vorgelesen habe, diese Übersetzung, da steht, der hat sich's überlegt. Okay, das kann alles sein. Ja, der hat ein bisschen nachgedacht und dann überlegt, ach, gehe ich doch mal hin. Aber im griechischen Urtext steht eine gebeugte Form von dem Verb metameleia und das heißt tatsächlich Reue zeigen. Und bei Luther wird's, also Luther selber übersetzt es auch so, er sagt, danach aber reute es ihn und er ging hin in den Weinberg. Und auch in der Hoffnung für alle steht, später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Es reut ihn also, was er getan hat. Es tut ihm leid, dass er den Vater enttäuscht hat. Da ist etwas, hat etwas in ihm stattgefunden. Er hat gemerkt, es ist nicht gut, dass ich Nein gesagt habe. Es ist nicht gut, dass ich mich abgewendet habe. Es macht mich nicht glücklich, mich von den Aufgaben von dem Vater zu entfernen. Er bereut, dass er sich abgewendet hat. Und ich finde, diese Reue zeigt eine enge Bindung an den Vater. Da ist nämlich Liebe und Zuwendung da, auch wenn es zunächst gar nicht danach aussieht. Auch unsere eigenen Kinder, wenn sie uns ablehnen, gerade in der Pubertät passiert das ja häufiger, dass die jungen Mädels und Jungen sagen, ach, will ich nicht machen. Und wir Eltern denken dann manchmal, oh, mein Sohn, meine Tochter liebt mich nicht mehr. Aber das ist nicht der Fall. Es ist einfach eine ganz natürliche Entwicklung. Die sind ehrlich. Die sagen, was ihnen im Herzen ist, ob sie Lust haben oder nicht, ob sie Zeit haben oder nicht. Das heißt, echte und aufrichtige Reue und Umkehr macht aus dem Nein ein Ja. Und was noch besser ist, und das ist die Hoffnung, die ich heute auch Ihnen und euch verkünden will, echte und aufrichtige Reue und Umkehr kann auch aus dem aufgesetzten Ja ein echtes Ja machen. Denn das ist die frohe Botschaft seit Jesu Tod und Auferstehung, dass auch das Ja der frommen Heuchler, das Jesus so oft kritisiert hat, ein echtes Ja werden kann, wenn sie genau denselben Weg der Umkehr und Reue beschreiten wie die offensichtlichen Sünder. Nämlich wenn sie erkennen, dass sie genauso Sünder sind und Gottes Gnade nötig haben wie alle anderen auch. Der Vater in dem Gleichnis, der liebt beide Söhne. Der liebt beide Söhne und er wünscht sich von beiden Söhnen, dass sie im Weinberg arbeiten. Er gibt beiden den Auftrag. Und er wünscht sich, dass beide das tun. So wie Gott sich wünscht, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Sünder, die Jesus hier anspricht, die hatten das erkannt, die hatten ihre Schuld bekannt. Sie gingen zu Johannes dem Täufer an den Jordan. Sie zeigten mit der Taufe, ich will mein Nein in ein Ja verwandeln. Ich will glauben, dass du, Gott, es gut mit mir meinst. Ich bereue meinen bisherigen Lebensweg. Und das ist das, wenn wir uns an unsere eigene Taufe erinnern, dass wir sie immer wieder erneuern können, dieses Taufbekenntnis. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, uns erneut Gott zuzuwenden und zu sagen, ich bin getauft, ich gehöre zu dir. Und es tut mir leid, wo ich von diesem Weg abgekommen bin. Ich brauche eine gute Beziehung zu dir und es tut mir leid, wo ich meinte, es besser zu wissen als du. Und wer jetzt denkt, und das möchte ich zum Schluss der Predigt noch einfügen, dem kann ich ja vorsorgen, indem ich einfach täglich ein Sündenbekenntnis spreche und einfach mal so generell all meine Schuld bereue, dann kriege ich auch Gottes Gnade. Der hat das Gleichnis nicht verstanden. Denn gerade um solch eine Technik oder einen Automatismus geht es Jesus nicht. Es geht ihm wirklich um eine lebendige Herzensbeziehung. Eine Herzensbeziehung, die fähig ist, unsere Aufrichtigkeit, selbst wenn sie erstmal ein Nein bedeutet, auszuhalten. Es geht ihm um eine Herzenshaltung, die bereit ist, auf ein Ja zu warten, in Liebe und Geduld. Gott ist so. Er hält unser Nein aus und er wartet auf unser Ja und auf unser aufrichtiges Ja. Gerade im Mittelalter wurde den Menschen mit dieser Technik des Sündenbekenntnisses Angst gemacht. Denen wurde erstmal mächtig Angst eingeredet, Angst vor Strafe. Und das hat dazu geführt, dass dieses Sündenbekenntnis in dem Bewusstsein der Menschen war, wir sind so schlecht, wir müssen uns Gottes Liebe, Gottes Gnade erarbeiten durch verschiedene Dinge. Da wurde Buße und Umkehr, die ist nicht aus dem Herzen, aus freien Stücken heraus entstanden, sondern sie wurde indoktriniert, sie wurde aufgesetzt, sie wurde erzwungen, gefordert, erpresst. Aber genau darum geht es hier in diesem Gleichnis nicht. Und darum geht es Gott auch überhaupt nicht. Jesus geht es nicht um eine von außen indoktrinierte Buße oder Hinwendung zu Gott aus Angst vor Strafe. Der erste Sohn kehrt nicht aus Angst vor dem Vater zurück, sondern es tut ihm leid. Er liebt seinen Vater und er bereut seine Abwendung. Wenn wir Buße tun aus Angst davor, dass Gott uns strafen könnte, dann ist das, ehrlich gesagt, genauso wenig wert wie das geheuchelte Ja der Pharisäer und Schriftgelehrten. Buße ist etwas, was aus freien Stücken bewirkt durch den Heiligen Geist in unseren Herzen entsteht. Eine von oben diktierte Reue und Buße, die führt letzten Endes zu einer billigen Gnade, weil wir über sie verfügen. Und leider passiert das immer noch, dass wir Menschen dazu zwingen wollen, umzukehren. Aber so funktioniert das nicht. Das führt zu einem äußerlich aufgesetzten Ja, zu einer äußerlich aufgesetzten Reue. Und genau davon hat sich Martin Luther eigentlich freigesprochen, weil er die Botschaft der rettenden Gnade Gottes entdeckt hatte. Andererseits muss man sagen, ist das noch ein Relikt aus dem Mittelalter, weil zum Beispiel auch die lutherische Kirche heute noch von diesem übersteigerten Sündenbewusstsein der mittelalterlichen Kirche geprägt ist. Ich selbst bin in der sächsischen Landeskirche, die eine lutherische Kirche ist, mit diesem lutherischen Sündenbekenntnis aufgewachsen. Da haben wir jeden Sonntag im Gottesdienst gebetet, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Missetaten, die ich begangen habe in Gedanken, Worten und Werken. Als Kind und Jugendlicher hat man keine Ahnung, was damit alles gemeint sein soll. Man sucht dann, was das sein könnte. Und es wird einem vorgelebt, es gehört zur Gottesdienstordnung dazu, man macht das mit, jeden Sonntag dieses Sündenbekenntnis zu sprechen. Aber das ist die Gefahr, dass dadurch genau so eine leere Hülse entsteht. Wichtiger ist doch, dass wenn ich wirklich schuldig geworden bin und Gott mich das erkennen lässt, indem er mich durch den Heiligen Geist überführt, dass ich Gott dann um Vergebung bitte, weil ich es wirklich erkannt habe, dass ich Sünder bin. Wir kennen die Beichtpraxis auch in der katholischen Kirche. Ich denke, es geht nicht um eine Technik, die wir anwenden. Es geht um eine Herzensbeziehung, die aufrichtig, ehrlich und echt sein soll. Und wenn ich erkenne, dass ich schuldig geworden bin, dann sage ich nicht nur zu Gott, vergib mir. Vielleicht verwende ich sogar die Worte von Luther, aber ich verwende sie dann, weil ich sie meine, weil ich zu der Erkenntnis gekommen bin, Mensch, ich habe wirklich Fehler gemacht in meinen Gedanken, mit meinen Worten und mit meinem Verhalten. Und dann bin ich sogar fähig, weil der Heilige Geist mich dazu antreibt, zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester zu gehen und zu sagen, vergib mir, was ich gesagt habe oder was ich getan habe, es war nicht richtig. Ein Sündenbekenntnis im Gottesdienst mitzusprechen, das kann eine Hilfe sein, aber es wird nie deine eigene aufrichtige Reue und Umkehr ersetzen. Zum Schluss möchte ich nochmal hinweisen, im Kirchenvorstand hatten wir uns Anfang des Jahres mit einer Stellungnahme vorgenommen, auch hier in unserer Gemeinde, respektvoll miteinander umzugehen, wertschätzend und aufrichtig, so unterschiedlich wie wir sind. Auch wir als Gemeinde Gottes, als Familie Gottes spiegeln diese unterschiedlichen Söhne wider. Und ich möchte uns alle einfach nochmal daran erinnern, lasst uns dankbar sein, wo uns das gelingt und auch in der Vergangenheit gelungen ist, so liebevoll und barmherzig miteinander umzugehen. Aber lasst uns auch demütig und ehrlich genug sein, wo uns das nicht gelingt und wo uns das in der Vergangenheit nicht gelungen ist. Denn eins ist wichtig und bleibt wichtig und tut Not, dass wir immer die nötige Offenheit und Bereitschaft mitbringen, zuerst uns selbst ins Licht zu stellen, bevor wir das mit anderen tun. Gott wartet auf unser Ja, aber nicht auf ein aufgesetztes Ja, sondern eins, das aus dem Herzen kommt. Und er ist der Einzige, der durch seine bedingungslose Liebe Reue und Umkehr in uns bewirken kann und uns mit seiner Gnade retten kann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.